Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Guten Morgen. Wenn Sie aus Ihrer Lieblingshose mit ein paar Handgriffen einem, ja, vielleicht zum Beispiel ein Cape zaubern könnten und so auch mal eine ganz andere Kombination tragen, das wäre einerseits abwechslungsreich und auf der anderen Seite wäre Ihr Kleiderschrank natürlich viel leerer, weil Sie die Stücke ja anders kombinieren könnten. Unser Gast heute heißt Bisrat Negassi und sie ist Modemacherin. So manches ihrer Kleidungsstücke lässt sich so oder so ähnlich, wie ich es eben beschrieben habe, umwandeln. Schönen guten Tag, Frau Negassi.
Guten Tag.
Beschreiben Sie uns mal Ihr Lieblingsstück in Ihrem eigenen Schrank.
Das ist eine schwierige Frage. Ich habe so viele.
Nur Lieblingsstücke.
Genau. Aber eins davon ist eine Seidenbluse. Die habe ich entworfen, weil ich mich immer nicht entscheiden kann, was ich anziehe, wenn ich ausgehe, Konzert oder Essen oder Ausstellungseröffnung. Da habe ich mir eine Seidenbluse entworfen, die so ganz viele Falten wirft. Und sowohl tagsüber auch als auch abends anziehbar ist.
Das heißt, einmal morgens angezogen kann man bis in den späten Abend hinein arbeiten und dann noch zu einem Essen und Ausstellungseröffnung und am Ende noch tanzen.
Dann noch tanzen gehen, genau.
Also genau solche Kleidungsstücke sucht man doch immer oder suchen wir doch immer. Und eins merke ich gleich, Kleidung ist für Sie mehr als einfach nur was zum Anziehen haben, oder?
Absolut, absolut. Also früher habe ich neulich ganz anders gedacht. Ich habe Mode und somit auch Kleidung immer als etwas Oberflächliches gefunden, gesehen, bevor ich selbst Mode studiert habe. Und für mich kam das eigentlich ganz lange gar nicht in Frage, Modedesign zu studieren. Und inzwischen ist es so, klar habe ich das angenommen, es ist meine Berufung, ich fühle mich wie der Fisch im Wasser. Und Mode, Kleidung ist eigentlich ein mobiler Schutzraum. Es ist unsere Hülle. Und auch, also wenn wir eine Person begegnen zum ersten Mal, dann ist es auch die Geschichtsschreibung dieser Person, die uns gegenübersteht, die wir dann visuell hören. Also wir hören ihre Geschichte visuell. Also mit Mode gestalten wir eigentlich unsere tägliche Geschichte. Wenn wir morgens aufstehen und vor unserem Kleiderschrank stehen, dann überlegen wir uns, welche Geschichte möchte ich heute erzählen? Was möchte ich heute von mir zeigen? Bin ich ein offenes Buch, ein geschlossenes Buch? Was möchte ich der Welt von mir preisgeben? Und das ist eigentlich schon was ganz Elementäres, was Wichtiges.
Jetzt, wenn wir Kunden und Kundinnen unsere Kleiderschränke umordnen von Winter zu Sommer, sind Modemacher und Modemacherinnen gedanklich wahrscheinlich schon wieder in der kalten Jahreszeit. Bisrat Negassi ist Modedesignerin und heute zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Frau Negassi, wahrscheinlich müssen Sie jetzt schon wieder mit Wollstoffen und Filz sich beschäftigen. Ich stelle mir das ganz schön anstrengend vor, dieses Kollektionenkarussell im Jahr. Ist es das?
Ja, kann man sich wirklich so vorstellen. Nur bei mir ist es so, ich habe mich aus diesem Karussell schon länger verabschiedet.
Weil es so anstrengend ist?
Weil es falsch ist für mich. Also es fühlt sich für mich falsch an, weil das Karussell dreht sich ja inzwischen schon sehr, sehr, sehr schnell. Die Trends werden kurzlebiger. Die Mode ist absolut nur noch nach Trends geordnet. Und für mich fühlt es sich nicht gesund an. Gesund für unsere Umwelt, gesund für uns, gesund für unsere Portemonnaies und so weiter. Und ich versuche eigentlich nicht nach Trends zu arbeiten, sondern wirklich nach meiner Empfindung. Und über die Bluse, die ich vorhin erzählt habe, die kann man im Winter wie auch im Sommer tragen. Dann zieht man einfach einen Pullover drüber im Winter und im Sommer lässt man den Pullover weg.
Wie entstehen denn Ihre Kollektionen, wenn Sie sagen, Sie gehen da so nach so einem inneren Empfinden?
Also was ich brauche, entwerfe ich.
Was Sie persönlich brauchen, wonach Ihnen die Lust ist.
Ah. Genau. Also ich stelle mir mich selber erstmal vor, was kann ich brauchen. Also ein Beispiel, als ich, ich wurde Mutter und habe gestillt und habe nichts gefunden, was mich beim Stillen unterstützen könnte. Also Stillen eigentlich das absolut Natürlichste. Aber in unserem Alltag ist es absolut verpönt, sein Baby mitten im Park zu stillen. das habe ich erlebt, das haben Freundinnen von mir erlebt, dass man dadurch dann natürlich auch in einer Situation steckt, wo man ja so Schamgefühl entwickelt und natürlich seine bare Brust nicht der Welt zeigen möchte. Mhm. Genau, und aus so einer Situation heraus habe ich mir dann ein Oberteil entworfen, was sportiv, gleichzeitig schick und praktisch ist. Das heißt, ich kann mein Kind einfach drunter packen, es wird gestillt und wenn das Kind gestillt ist, dann sehe ich immer noch tipptopp aus.
Ist das eigentlich, unterscheiden Sie eigentlich nach Mode und Kleidung? Also nach, Sie sagen jetzt eben praktisch, aber auch schick, also so, dann geht das in eins über, oder? Mode und Kleidung?
Ist eins.
Ist eins.
Für mich, ja. Mhm.
Sie produzieren, was Sie selber auch für notwendig halten. Daraus schließe ich, Sie produzieren nur für Frauen.
Ja, noch.
Noch?
Erstmal. Aber können auch Männer. Also ich habe auch einige Männer, die ein paar Teile von mir gekauft haben, erworben haben.
Ich habe gelesen, dass Sie vor allem in Mecklenburg-Vorpommern produzieren und dass Sie Reststoffe verwenden. Hat das damit zu tun? Vorhin haben Sie gesagt, also ich will A, die Portemonnaies schonen und B, will ich auch die Umwelt schonen. Also diese Gedanken haben Sie von Anfang an immer im Kopf gehabt?
Ja, kann man sagen, doch. Ja. Dafür bin ich auch ein viel zu kleines Label, also dass ich ins Ausland gehe und Kinderhänden meine Kollektion produzieren lasse. Und ich würde voller schlechtes Gewissen komplett umkommen. Und deswegen war es für mich schon immer klar, es hat seinen Preis. Mhm. Wenn ich etwas entwerfe und produzieren lasse, die Näherin hat ihren Preis. Und den Preis muss ich zahlen, was dann wiederum meine Kundschaft auch zahlen sollte. Und dafür, dass es lokal produziert ist, Mecklenburg-Vorpommern ist um die Ecke, insofern ist es lokal, hat es zwar seinen Preis, aber dafür ist es trotzdem noch günstig.
Was ist denn eigentlich günstig? Also sagen Sie mal, die Bluse beispielsweise, die Sie uns vorhin beschrieben haben, wie viel kostet die?
Die Bluse, an der hängt ganz viel Stoff. Und insofern auch ganz kompliziert zu verarbeiten. So eine Bluse kostet bei mir 320 Euro.
Da haben wir mal so ein Preisschild, so ein bisschen jedenfalls im Kopf, so eine Richtung im Kopf. Wenn Sie sagen, die Mode, die ich mache, geht von mir aus. Also Sie gucken, was ist für mich tragbar, was kann ich gebrauchen. Damit wissen Sie ja noch nicht, was Ihre Kundinnen wollen. Wer sind Ihre Kundinnen und wie kommen die zu Ihnen?
Meine Kundinnen ist wirklich sehr vielseitig. Wenn ich jetzt mit dem Alter beschreibe, dann würde ich sagen, von 18 bis 77. Mhm. Also ich produziere auch nicht nur 36er Größen, sondern es geht bis 44, von 34 bis 44. Ja, also eigentlich kann ich sagen, meine Kundschaft ist divers. Beruf, Sparten, alles Mögliche, von Studentin bis hin zur Rentnerin, dazwischen Rechtsanwältin, Ärztin, Professorin, Künstlerin, ist alles dabei.
Aber es ist tatsächlich noch etwas sehr Privates oder etwas sehr Privates geblieben, weil Sie Ihren Showroom und Ihre Arbeitsstätte eigentlich bei sich zu Hause haben. Das heißt, die Kunden, Mund-zu-Mund-Propaganda nehme ich an, kommen zu Ihnen.
Mhm. Also ab und zu habe ich ein bisschen PR gemacht. Und um das Ganze noch ein bisschen zu öffnen, mache ich regelmäßig auch Pop-up. Das heißt, ich miete mir eine Ladenfläche in der Stadt, also in Hamburg, habe auch mal in Paris Pop-ups gemacht, sodass dann auch Laufkundschaft zu mir kommen kann. Aber grundsätzlich kann eigentlich jede zu mir kommen.
Dieses Modelabel, was Sie betreiben, Negassi, ist das, kann ich sagen, haben Sie damit sich einen Traum erfüllt?
Ja, auf jeden Fall. Ich bin so dankbar für das, was ich machen darf. Auf jeden Fall lebe ich meinen Traum, sei es jetzt mit der Mode oder mit meinen anderen Projekten. Ja, es ist ein Traum für mich, absolut.
Ihre Modekreationen haben also immer was mit ihrem Leben zu tun. Das hat uns unser Gast, die Modeschöpferin Bisrat Negassi, eben erzählt. Frau Negassi, ein Kleidungsstück hat ja ganz besonders viel mit ihrem Leben zu tun. Sie nennen es das Fluchtkleid meiner Mutter. Was heißt das? Ist das tatsächlich ein Kleid, das Ihre Mutter auf der Flucht getragen hat?
Ja. Genau, das ist ein Kleid, was meine Mutter vor 40 Jahren ungefähr, ja, im Sudan getragen hat. Das heißt, wir sind aus Eritrea geflohen und sind irgendwann im Sudan angekommen und haben dort vielleicht so 1,5 Jahre ungefähr dort verbracht. Und im Sudan hat sich dann meine Mutter dieses Kleid anfertigen lassen. Hm. Und ich weiß nicht, wie es all die Jahre überlebt hat.
Sie haben es tatsächlich noch?
Ich habe es noch.
In Ihrer Hand oder?
Ja, also ich bin sehr, sehr viel umgezogen eigentlich, aber es ist immer bei mir. Und aus diesem Kleid habe ich mit meiner Kollegin Claude Jansen zusammen ein Projekt gegründet oder ein Atelier-Netzwerk nennen wir das, das Come Intent. Und das Kleid ist sozusagen unser mobiler Raum.
Das heißt, aus dem Kleid wurde ein Tent, ein Zelt gemacht.
Ja.
Zu diesem Kunstprojekt würden wir nachher noch mehr sagen. Ich würde noch bei den Geschichten bleiben, die Kleider erzählen. Mhm. Weil dieses von Ihnen jetzt beschriebene Kleid Ihrer Mutter erzählt ja schon, oder Sie haben uns eben schon an der Geschichte teilhaben lassen. Es gibt so viele Geschichten zu erzählen. Und die haben Sie auch gerade in einem Buch zusammengefasst, das erscheint am Montag, also am 9. Mai, und heißt Ich bin. Und darin spielt Ihr Geburtsland, Sie haben es eben genannt, Ihr Geburtsland Eritrea auch eine Rolle. Sie haben da bis zum Alter von 5 oder 6, glaube ich, gelebt. Was für Erinnerungen haben Sie daran?
Meine Erinnerungen, also zum einen erinnere ich mich natürlich an unser Haus, da wo wir gelebt haben. Mein Vater hatte das Manna Fischer, das ist ein Restaurant, Café, Freizeitanlage gewesen. Daran erinnere ich mich sehr, sehr gut.
Weil Sie auch viel da waren, glaube ich. Ne?
Genau.
Sie durften Ihren Vater öfter begleiten.
Genau, klar. Und dann, also erinnere ich mich auch immer, so wie heute in Hamburg, ist ein strahlend blauer Himmel. Und in Asmara, meiner Geburtsstadt und die Hauptstadt Eritreas, ist immer blauer Himmel gefühlt. Aber so ein strahlend blau. Und gleichzeitig erinnere ich mich aber auch an den Krieg. Denn ich wurde in den Krieg geboren und ich erinnere mich, wie ein Fahrer vor unserer Tür umgebracht wurde, erschossen, und in der Zeit durften wir natürlich nicht raus, aber wir haben uns so rausgesneakt, meine Geschwister und ich, und sehe dann diesen Menschen in seiner Blutlache oder die Lockdowns, dass wir uns dann in der hintersten Ecke des Hauses versteckt haben, damit keine Soldaten erahnen können, dass in dem Haus Menschen leben und uns mit ihrer Anwesenheit konfrontieren.
30 Jahre Bürgerkrieg, seit 1961 herrschte der in Eritrea. Sie sind da also mitten hineingeboren, haben Sie gesagt, und haben ja auch tatsächlich sehr viel dann offenbar als Kind eben schon auch mitbekommen. Ihre Eltern waren ja durchaus aktiv, also haben sich politisch betätigt. War das Thema oder war Ihnen das irgendwie als Kind, ich meine als kleines Kind wahrscheinlich nicht, oder das haben Sie nicht mitbekommen?
Nee, das habe ich auf gar keinen Fall mitbekommen. Und also eigentlich habe ich auch gar nicht so richtig verstanden, was Krieg ist, weil es war ja mein Alltag, ich kannte ja keinen anderen Alltag.
Irgendwann hatten Ihre Eltern beschlossen, wir müssen fliehen. Ich glaube, Ihr Vater ist auch erst geflohen. Können Sie sich da noch dran erinnern, an den Moment, wo Sie Ihre gewohnte Umgebung verlassen müssen?
Ja, daran kann ich mich wirklich ganz genau erinnern. Meine Mutter mit Unterstützung ihres Bruders erzählt uns, dass wir jetzt sofort weg müssen zu unserer Großmutter. Also müssen unsere Großmutter besuchen. Und sind erstmal mit dem Auto bis zum Stadtrand gefahren und von dort aus zu Fuß langer Marsch. Und ich war eine kleine, nervtötende Göre, die ständig gequengelt hat und sich immer gefragt hat, wann kommen wir denn endlich bei unserer Großmutter an, weil sie wohnte ja in Asmara in der Stadt. Und mir kam es so merkwürdig vor, dass wir nie ankamen.
Letztlich sind sie ja auch erst nach, ich glaube 2 Jahren oder so, tatsächlich Ende ihrer Flucht, nämlich dann in Deutschland angekommen. Zwischendurch waren sie aber im Sudan, ihre Mutter allein mit 4 Kindern. Schließlich sind sie eben alle in Deutschland angekommen, in Hannover. Und in ihrem Buch geht es ja darum, wie sie wurden, was sie sind. So heißt es, glaube ich, auch im Untertitel oder irgendwo am Anfang. Dabei spielt eine große Rolle, was sie erleben mussten, gar nicht nur auf der Flucht, sondern vor allem, was sie erleben mussten, als sie in, ich sag mal, Sicherheit waren, nämlich in Hannover. Da kam es nämlich zu ganz massiven rassistischen Ausgrenzungen wegen ihrer Hautfarbe. Waren Sie da in irgendeiner Weise darauf vorbereitet?
Nein. Nein, gar nicht. Das kannte ich gar nicht. Es hat sich nicht gut angefühlt. Es hat sich auf gut Deutsch sogar beschissen angefühlt. Aber ich konnte es ganz lange nicht benennen, was das ist.
Sie schildern Szenen, also da muss ich schon sagen, da dreht es mir den Magen um, vor allem, weil das ja eine Zeit ist, das sind die 80er Jahre, also die Sie da schildern, und kein Erwachsener, keine Lehrerin hat eingegriffen. Also wenn Sie zum Beispiel nicht mit ins Schwimmbad, das Schwimmbad nicht mit benutzen durften, obwohl Schwimmunterricht waren, weil die Kinder nicht mit Ihnen ins Wasser gehen wollten, solche Sachen. Sie haben das aber auch nicht Ihren Eltern zu Hause erzählt, ne, weil Sie sie nicht belasten wollten?
Genau, also ich habe das ja mitbekommen. Also der Krieg, klar, der tobte in Eritrea, aber der war auch bei uns wirklich anwesend. Und gefühlt tagtäglich, jede Minute kamen Nachrichten, der wurde erschossen, der wurde niedergemetzelt. Und ich habe ja gesehen, wie meine Eltern gelitten haben. Die haben uns nicht alles erzählt, aber brauchten sie auch gar nicht. Ich habe es ja gefühlt. Und wenn ich dann mit meinen kleinen Problemchen meine Eltern belaste, ich habe es eigentlich für mich behalten und ich habe das Schwimmen mir viel später selbst beigebracht. Ja, also ich habe es auch nie in Frage gestellt.
Ja, Sie waren ja auch ganz alleine. Was hätten Sie machen sollen?
Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Aber ist dann so, würden Sie sagen, da ist so eine Kämpferin in Ihnen erwacht? Kämpfer? Also Sie, wenn Sie was wollen, müssen Sie ja das irgendwie für sich selber irgendwie regeln.
Was ich ganz schnell für mich entwickelt habe, ist, also in so Stresssituationen oder schwierigen Momenten, dann beame ich mich in die Zukunft. Und das ist, glaube ich, so Positivismus oder vielleicht auch, ja, meine Power.
Auf jeden Fall sind es Überlebensstrategien, die uns Bisrat Negassi hier schildert, die sie brauchte, um den Anfang in Deutschland überhaupt irgendwie als Kind so für sich einordnen und überstehen zu können. Sie hören ein Gespräch mit der Modemacherin Bisrat Negassi hier im Deutschlandfunk Kultur. Wir haben von dem Rassismus, von dieser rassistischen Ausgrenzung gehört, die Bisrat Negassi erleben musste. Und gerade gestern, als wir dieses Gespräch aufgezeichnet haben, da bestätigte der Nationale Diskriminierungs- und Rassismusmonitor, also der wurde gestern veröffentlicht, der bestätigte, dass 65% aller Deutschen Rassismus erlebt haben, als Betroffene entweder wie Bisrat Negassi oder aber als Beobachtende. Und das Erschreckende war ja zu hören, dass die Beobachtenden im Fall von Frau Negassi, also selbst Lehrerinnen, überhaupt gar nicht eingegriffen haben. Diese rassistische Ausgrenzung, die hörte erst auf oder wurde erst weniger, als die Familie nach Hamburg gezogen ist, wobei das nicht der eigentliche Grund war, Mitte der 80er Jahre.
Ausschlaggebend war, dass auf einmal nicht mehr 3 Fernsehprogramme angeboten wurden, sondern dazu kam sowas wie der Musiksender MTV, Viva etc., wo ich dann auf einmal so gesehen wurde und auch zum Beispiel auf Partys eingeladen wurde.
Weil plötzlich waren sie hip, weil es schwarze Sängerinnen und Sänger gab, die einem was sagten.
Genau, auf einmal kannte man Michael Jackson oder Whitney Houston, Sade. Und der Hip-Hop, der Rap kam nach Deutschland rüber geschwappt. Und alle wollten ein Teil dieser Popkultur sein. Und ich wurde eingeladen, ja, Bisrat, du musst auf meine Party kommen. Dann habe ich eine Schwarze auf meiner Party.
Und das konnten Sie dann mitmachen? Oder haben Sie sich dann gesagt, ich komme ganz bestimmt
nicht? Natürlich nicht. Auch das konnte ich nicht so greifen. Also es hat wirklich lange gedauert, bis ich verstanden habe, dass das Rassismus heißt.
Sind Sie aus dem Grund ein politischer Mensch geworden oder in welche Richtung haben Sie sich da entwickelt? Also wenn man so solche Ungerechtigkeiten erlebt, in welche Richtung ist das bei Ihnen gegangen? Also ich weiß, dass Sie sich sozial engagieren wollten.
Der Wunsch, mich sozial engagieren zu wollen, das kam eigentlich daher, dass ich mich immer schuldig gefühlt habe, dass meine Familie und ich nach Deutschland flüchten konnten und meine restliche Familie eben nicht. Und auch, also nicht nur meine Familie, sondern viele andere Menschen, die, während ich in Hamburg oder in Hannover, in Deutschland, ein gutes Leben führen durfte, viele andere eben kein Dach über den Kopf haben und hatte permanent schlechtes Gewissen und Schuldgefühle irgendwie und dachte auf irgendeine Art und Weise muss ich doch etwas zurückgeben. das war eigentlich so der Grund, warum ich mich sozial engagieren möchte oder meinen Berufswunsch auch auf dem aufbauen wollte, im Sinne von Pflege, medizinische Berufe zu gehen. Und zu der anderen Frage, es waren ja zwei Fragen, politisch aktiv. Also ich bin der Meinung, in unserer Gesellschaft, in unserer Welt, wie sie tickt, wie sie ist, dass wenn man als schwarze Person auf die Welt kommt, ist man per se politisiert. Denn Rassismus wird mir entgegengeschleudert und den muss ich...
Sie müssen sich wehren oder sie müssen dagegen agieren. Genau. Und das ist dann immer gleich politisch.
Und das ist politisch, weil also Rassismus ist angedockt an Kolonialismus. Kolonialismus ist Politik, insofern ist es politisch.
Mhm. Diese ganzen Gedankenwege, also was Sie sagen, Schuldgefühl auf der einen Seite, Politisierung ganz automatisch auf der anderen Seite. Und ganz am Anfang erinnere ich mich noch, dass Sie gesagt haben, Mode ist eigentlich was Oberflächliches. Mhm. Wie ist es denn dann dazu gekommen, dass Sie doch in diesem Beruf und nicht in dem Beruf der Ärztin oder Journalistin gelandet sind?
Genau. Ja, das war ein langer Weg. Ich habe ein Praktikum gemacht im Krankenhaus. Danach war ich beendet. Habe dann nochmal umschwenken müssen und überlegen, okay, das wird es nicht sein, das packe ich nicht, das kann ich nicht. Dann habe ich überlegt, also in Richtung Journalismus zu gehen, Kriegsreporterin zu werden, um eben diese Geschichten, die nicht erzählt werden, erzählen zu können.
Da sind wir immer noch meilenweit von der Modemacherin entfernt. Also die Orientierungsphase, jedenfalls haben Sie sich durchaus eine längere
Das hat
eingeräumt.
Sehr lange gedauert.
Und irgendwann sind Sie in Paris gelandet und haben ein Praktikum gemacht. Und zwar nicht irgendwo, sondern beim Modedesigner Julibet. Da muss ja jetzt irgendwo ein Punkt gewesen sein, der Sie in eine ganz andere Richtung gelenkt hat.
Meinte ich ja, es ist eine sehr lange Geschichte und genau, ich habe danach noch Architektur studiert. Ich dachte so, okay, mit Architektur kann man Land aufbauen etc. Und habe dann auf einer Modemesse diesen tollen Modedesigner kennengelernt, Lamine Kouyaté, sein Label Julibet, und der selbst Architektur studiert hat und dann zur Mode gekommen ist. Der hat mich an die Hand genommen, nachdem ich ihm erzählt habe, dass ich unglücklich bin mit Architektur, was ich war. Da hat mich nach Paris eingeladen, durfte bei ihm ein Praktikum machen. Dann habe ich gemerkt, dass Mode eigentlich nicht oberflächlich ist und einfach nur Trend ist und dass dahinter eigentlich noch ganz viel steckt.
Ohne Rassismus? Ist Rassismus da plötzlich kein Thema gewesen mehr in Ihrem Leben?
Das Gegenteil. Das Label, das Atelier, das war wie eine Welt für sich mit, wie viele Nationen waren da? 18? Aus allen Ecken der Welt, Korea, Japan, Vietnam, Amerika, Südamerika, Bolivianerin war das, ganz viele verschiedene Länder Afrikas waren vertreten, Senegal, Mali, Marokko, Algerien, Südafrika. Also das war wirklich so paradiesisch für mich.
Das Händchen für Mode, also wirklich Kleidung, Stoffe und so, war das, hatte sich das vorher in Ihrem Leben schon mal angedeutet?
Davor habe ich eigentlich nie genäht. Und mit Stoffen habe ich mich eigentlich auch nie auseinandergesetzt, bis auf jetzt beim Buchschreiben erinnert ich mich, dass ich mein erstes Kleid eigentlich, kann man sagen, mit 6 Jahren entworfen habe. Und dann noch zusätzlich habe ich ganz viel auf Modemessen gearbeitet, aber mir wurde nie klar, dass ich eigentlich in Richtung Mode gehen sollte.
Aber offenbar muss ein großes Talent da gewesen sein, denn bei diesem einen Praktikum ist es nicht geblieben. Sie waren dann noch bei Namen, ich meine, also Sie haben ein Praktikum bei Donna Karan gemacht, bei Manolo in New York gemacht. Also diese großen Namen und Sie ja als doch vollkommen Unbekannte, das müssen ja ungeheure Glücksfälle für eine junge Designerin gewesen sein. Also die Liebe zur Mode ist erwacht, haben Sie gesagt. Die Liebe zu dieser Art von Leben ist, glaube ich, auch erwacht. Aber dann den Mut zu haben, ein eigenes Label ins Leben zu rufen, das ist ja auch nochmal was anderes.
Also nach meinem Studium in Hamburg, ich habe dann 4 Jahre Mode studiert hier an der Modeakademie. Mir war ganz klar, ich werde zurückgehen nach Paris, weil ich auch sofort bei Julibet arbeiten konnte. Ich wurde von ihm unterstützt und zusätzlich kam noch dazu, dass die Stadt Paris Mode als ein großes Handwerk erkennt. Und also ich habe mir vorgenommen, wenn ich das mache, dann auch 100%, dann gehe ich auch in die Modehauptstadt. Und also direkt mein eigenes Label zu gründen, war nicht der Plan. Das ist eigentlich entstanden aus einer schlechten Erfahrung mit einem anderen Label, dass ich dann mir dachte, okay, was soll's?
Dann probiere ich es mal selber.
Also warum soll ich anderen meine tollen Ideen geben? Dann mache ich das selbst.
Das heißt aber, man muss da ja in einer Atmosphäre sein, wo man auf seine tollen Ideen oder sie auf ihre tollen Ideen dann auch baut und sich verlässt und den Mut hat, okay, diese Bluse gefällt nicht nur mir, die wollen auch andere tragen, denn sie wollten ja dann doch irgendwann von leben. Oder hat das vielleicht noch gar keine Rolle gespielt?
Doch, klar. Ich bin anfangs, als ich nach Paris gezogen bin, alle 2 Wochen nach Hamburg zurückgekommen, weil ich noch Styling gemacht habe für Fernsehshows wie Jörg Pilawa, Reinhold Beckmann und habe so mein Geld verdient, um dann in mein Label zu investieren. Und ja, irgendwann muss ich ja davon leben und trotzdem, also so arbeite ich ja auch weiterhin, dass ich nur das, was mir persönlich gefällt, anderen verkaufen kann. Und das geht bisher eigentlich ganz gut.
Die Modemacherin Bisrat Negassi hatte vorhin ja schon mal das Fluchtkleid ihrer Mutter erwähnt. Und sie haben dann auch gesagt, das Kleid ist zu einem Zelt geworden. Was steckt hinter Ihrem Kunstprojekt Come Intent? Was machen Sie da?
Ja, Come Intent, was ich mit meiner Kollegin Claude Jansen gegründet habe vor 2 Jahren, ist ein feministisches Dekolonisierungsprojekt.
Das ist ein großes Wort, ein feministisches Dekolonisierungsprojekt. Ja. Was steckt da genau dahinter?
Genau, dahinter steckt eigentlich, dass wir mit mehreren Frauen aus verschiedenen Ländern Afrikas in Kollaboration mit Museen, spezifischer gesagt mit den Archiven der Museen, versuchen wir anhand von Gegenständen die präkoloniale, koloniale und postkoloniale Geschichten dieser Gegenstände zu recherchieren und sie zu erzählen. Denn das sind die letzten Zeugen des Kolonialismus und diese Geschichten, die noch gar nicht aufgearbeitet sind, also wie hier in Deutschland die deutsche Kolonialgeschichte, die ist ja noch null aufgearbeitet, dass wir versuchen dann mit diesem Kunstprojekt diese Geschichten zu erzählen.
Wie sind Sie auf dieses Kunstprojekt gekommen? Wie ist die Idee entstanden?
Mit meiner Kollegin Claude Jansen zusammen haben wir uns überlegt, also dass wir als Frauen zusammen etwas bewirken. Und in erster Linie hat uns interessiert, dass die Kolonialgeschichte Deutschlands oder überhaupt, also auch Eritrea mit Italien ist ja auch nicht aufgearbeitet, aber dass die Kolonialgeschichten aufgearbeitet werden müssen, wenn sich in der Gegenwart etwas verändern sollte. Das heißt, also an Schulen muss es besprochen werden, damit man auch Rassismus und Kolonialismus entwirrt, drüber spricht, daraus lernt, um diese Begegnungen heute, also diese Fragestellung auch, warum Menschen migrieren, flüchten und nach Deutschland kommen, also warum, dass das alles zusammenhängt mit der Kolonialgeschichte, mit dem Kolonialismus und dass der Kolonialismus eigentlich nicht aufgearbeitet ist und heutzutage immer noch unsere Gegenwart beeinflusst.
Können Museen sich bei Ihnen, die Sie jetzt vielleicht gerade hören, können die sich bei Ihnen melden und das Kunstprojekt zu sich holen?
Absolut. Also unser jetziger Museumspartner ist das MARC, also Museum hier am Roten Baum für Kulturen und Künste. Mit denen arbeiten wir zusammen. Und auf jeden Fall, also wir wollen mit dem Zelt auf Wanderschaft gehen.
Und dann können Gäste, Museumsbesucherinnen und Besucher zu Ihnen kommen.
Genau. Also wenn wir mit unserem Zelt, mit einem Museum jetzt, also wenn jetzt zum Beispiel mit MARC, wir kollaborieren mit MARC, wir dürfen ins Archiv rein und uns mit den Gegenständen beschäftigen, mit unseren Kolleginnen zusammen, die aus Kuratorinnen, Künstlerinnen, Akademikerinnen, Heilerinnen bestehen und jede auf ihre Art bearbeitet dann die Geschichte des Gegenstandes und kann auf eine künstlerische Art und Weise sein, eine Yoga-Session, heilende, auf allen möglichen, es ist komplett divers. Und unser Zelt steht bei Embassy, das ist ja mein anderes Projekt, und im Zelt, also das Zelt, was 5 Meter hoch ist und einen Durchmesser von 7 Meter hat, wir sitzen im Zelt und währenddessen wird das Zelt auch bearbeitet. Das hat ja auch ein Eigenleben, das Zelt. Das heißt, man kann das Zelt komplett besticken, besteht aus einem Netzstoff. Und irgendwann soll das Zelt komplett eigene Geschichte erzählen. Mhm.
Das Kunstprojekt Come Intent, also in etwa entsteht, ist vielleicht bei jedem Hörer, bei jeder Hörerin ein Bild entstanden, was sich darunter verstehen lässt. Sie haben noch ein anderes Projekt, den Kultursalon Embassy. Embassy ist ja ein ganz besonderer Name. Man hat das Gefühl, man sagt Botschaft, Embassy, aber es wird geschrieben M.Bessy. Mhm. Was machen Sie bei diesem Projekt?
Embassy ist ein gemeinnütziger Verein, ein Salon, Art Space oder Ort der Begegnung für zeitgenössischer Kunst aus Afrika und der Diaspora. Und dort möchten wir eigentlich so den grenzenlosen Austausch zwischen Gästen und KünstlerInnen, die wir einladen, zelebrieren. Auch die Geschichten, die nie erzählt worden sind, zu erzählen. Also die Geschichten verschiedener Länder Afrikas aus der Perspektive dieser Länder durch diese KünstlerInnen, die wir zur Embassy holen.
Es sind aber genauso, finden, glaube ich, auch Mode-Sessions statt bei Ihnen. Also es ist ein sehr unterschiedliches Kunst- und Kulturleben, was Sie da möglich machen.
Absolut, genau. Also alles. Unter Kunst verstehe ich eigentlich alles. Mode, Filme, Literaturabende, Tanz, Dance-Performances, Möbeldesigner werden eingeladen. Also alles, was mit Kreativität zu tun hat eigentlich.
Und diesen Salon, diese Wohnung, haben Sie mit Freundinnen und Freunden, mit anderen Kulturschaffenden gemietet. Den halten Sie sozusagen vor, um den Hamburgerinnen und Hamburgern einen Raum für derartige Begegnungen zu eröffnen.
Genau, wir sind zu sechst. Also wir sind sechs GründerInnen, die bestehend aus Familie und Freunden. Und diesen ja, es ist eine Wohnung eigentlich im Hochparterre im Grindelviertel. Und das war uns wichtig, dass es eine Wohnung ist. Obwohl es ein öffentlicher Raum ist, ist es dann doch nochmal ein anderes Gefühl, wenn man in eine Wohnung reinkommt. Und das muss man sich so vorstellen. Also wenn Sie jetzt zu Gast sind und gerade im Flur stehen, es klingelt, Sie machen die Tür auf. Wir sind alle Gastgeber, Gastgeberinnen und Gäste.
Sie haben vorhin gesagt, ich möchte als Kind oder als Jugendlicher habe ich davon geträumt, etwas von meinen Erfahrungen zurückzugeben. Genau das versuchen Sie in diesen Projekten zu verwirklichen.
Absolut. Also Embassy machen wir alle neben unseren Berufen und versuchen, Momente mit Menschen zu teilen, die also für mich, für meine Erfahrung eigentlich mit keinem Geld der Welt zu kaufen sind.
In den verbleibenden paar Minuten unseres Gespräches mit der Modemacherin Bisrat Negassi wollte ich noch ganz kurz die Filmwelt ansprechen. Da hatten Sie nämlich auch einen Ausflug hin. Sie haben nicht nur Shows ausgestattet, Sie haben auch die Kostüme für den Film von Detlef Buchs Same, Same, But Different gestaltet. Was war das denn für eine Erfahrung?
Großartig.
Ein
großartig.
Wort.
Genau, also tolle Erfahrung. Eigentlich möchte ich jetzt, die letzten zwei Jahre habe ich geschrieben, eigentlich möchte ich jetzt nur noch schreiben, Mode machen, Filmkostüme machen und Events gestalten. Das passt doch super.
Die Pläne der Bisrat Negassi, unser Gast heute im Deutschlandfunk Kultur. Frau Negassi, danke schön für Ihre Zeit.
Ich danke Ihnen.
Das Buch Ich Bin erscheint am Montag im Goldmann Verlag.